von meiner Seite. Mein Name ist Frank Herter, ich wurde vorher schon vorgestellt. Ich bin aus Freiberg, mache dort Kinder- und Jugendarbeit. Wir machen auch Jugendgottesdienste, Promise-Jugendgottesdienste, und ihr beiden, Manu und Frank, ihr wart vor kurzem bei uns und wir haben einen ganz, ganz gesegneten Gottesdienst erlebt. Ich weiß jetzt nicht, wie viele sich bekehrt haben, aber es war sehr viel passiert. Vielen, vielen Dank. Ich bin auch gerne hier im Haus. Einmal im Jahr bin ich bei einer Rüstzeit mit dem Klaus zusammen und das ist auch immer eine sehr wertvolle Zeit. Und ich staune immer, was Gott tut unter Jugendlichen. Das ist wirklich ganz, ganz großartig. Vielen Dank für die Einladung. Ich möchte am Anfang nochmal beten. Lieber Herr, ich danke dir, dass du heute hier bist und dass dein Wort für uns heute da ist. Und ich bitte dich, dass dein Wort unsere Herzen berührt, dass wir dich erfahren als den lebendigen Gott und dass du das tust, was du vorhast. Amen. Das Thema, das ich mitgebracht habe, heißt der sicherste Ort der Welt. Der sicherste Ort der Welt. Müsst ihr mal einschalten da oben, genau. Der sicherste Ort der Welt. Kommt schon? So, genau. Der sicherste Ort der Welt. Ich möchte zuerst fragen, wo ist denn der unsicherste Ort? Kommt es? Hallo Technik. Hier geht's. Der unsicherste Ort. Wo ist der unsicherste Ort in dieser Welt? Ist es in einem Flüchtlingsboot im Mittelmeer vor Lampedusa? Ist es in Syrien in einer IS-Hochburg? Ist es in Nordkorea, Christ zu sein? Oder in Mexiko-Stadt unter dem Drogenkartell, wenn man da drunter kommt? Dann, wo ist denn der sicherste Ort? Manche Flüchtlinge würden sagen, der sicherste Ort ist Deutschland. Oder der sicherste Ort ist es im Atombunker von Barack Obama in Washington. Ist das sicher? Oder ist der sicherste Ort in Jerusalem auf dem Ölberg? Denn dort wird ja Jesus eines Tages wiederkommen. Ich möchte es so beantworten. Der sicherste Ort auf der Welt ist dort, wo wir im Willen Gottes sind. Und dann ist es völlig unabhängig, wo wir gerade sind. Ob wir jetzt hier im Lobpreisgottesdienst sind, und das ist ja wirklich ein ganz toller Platz, denn wir sind hier im Willen Gottes, denn wir beten Gott an. Oder ob wir in einer Krisenregion sind, weil Gott uns dort haben will und dort uns gebrauchen will, dann ist dort der sicherste Ort. Im Willen Gottes. Viele Menschen in unserem Land, die werden von der Angst getrieben oder werden von Angst beherrscht. Da gibt es zum einen die Angst vor Überfremdung von den Flüchtlingen. Es kommen ja auch wirklich sehr viele Flüchtlinge nach Deutschland. Also in Freiberg sind das auch eine ganze Menge. Wir haben also 3 Heime. Bei vielen Politikern muss man einfach eine Hilflosigkeit feststellen und muss auch eine Ratlosigkeit feststellen. Das ist wirklich nicht so einfach, damit umzugehen. Aber was bedeutet das für uns Christen? Sollen wir auf diesen Angstzug aufspringen? Und ich denke nicht, sondern ich glaube, dass Gott was vorhat mit uns, mit unseren Städten, mit uns als Christen. Denn schließlich kommt ja ein Missionsfeld zu uns. Ein Missionar, der zum Beispiel nach Afrika geht, der muss quasi hier alles zurücklassen. Der muss mit seiner Familie dahin fahren und muss schwierige Zeiten durchmachen, muss viele Entbehrungen durchmachen und muss sich zurechtfinden. Und jetzt passiert es, dass wir hier in Deutschland das Missionsfeld vor die Tür gesetzt kriegen. Ich weiß auch nicht genau, wie Gott das machen will. Aber Tatsache ist, es sind Menschen, für die wir beten können und die Jesus oftmals nicht kennen. Das Missionsfeld kommt plötzlich vor die Tür. Dann gibt es Leute, die haben Angst vor Einbrüchen in Häusern und Autos. Bei uns in der Gemeinde gab es eine Familie, da wurde eingebrochen. Das ist ein zweistöckiges Haus und oben war das Schlafzimmer, unten das Wohnzimmer. Und die sind am Morgen aufgewacht und unten war das Wohnzimmer ausgeräumt. Wirklich schrecklich. Oder es ist passiert, es gibt einen Supermarkt in Freiberg und da sind vor kurzem 2 junge Männer reingekommen mit einer Machete und haben die Angestellten bedroht. Es war ein Kinderfest geplant, es musste abgesagt werden. Die Polizei ist gekommen und inzwischen gibt es einen Wachdienst bei diesem Supermarkt. Das ist alles schrecklich. Große Ängste sind da. Was können wir als Christen tun? Ich finde, wir haben eine ganz wunderbare Möglichkeit, denn wir haben einen wunderbaren Herrn, der ist mächtig und stark. Und wenn wir Angst haben, dass bei uns irgendjemand einbricht, dann können wir Jesus bitten, bitte Jesus, stell deinen Engel vor meine Tür. Oder wenn, mir geht es so, wenn ich mein Auto irgendwo in einer fremden Stadt parke, dann bitte ich einfach Gott, pass auf, dass das nachher noch dasteht. Wir dürfen als Christen zu unserem Herrn kommen und sagen, pass du auf, stell deine Engel vor das Auto, vor das Haus, pass du auf. Und ich glaube, wir Christen haben zurzeit eine große Verantwortung, dass wir einfach Beter sein sollen, gerade für diese ganzen schwierigen Situationen. Ich will da nichts verharmlosen, es ist alles nicht einfach. Aber wir kennen einen Herrn, der mächtiger ist als alles, was es auf dieser Welt gibt. Und ich glaube, Gott hat was vor mit uns. Und zum Dritten, es gibt auch Angst vor dem Blutmond. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt. Blutmond. Am Montag, dem 29. Am 28.09. haben wir ja eine totale Mondfinsternis. Das ist irgendwie morgens früh, so zwischen 4, 5 Uhr, ganz früh. Und da erscheint wenn der Mond, wenn die Wolken es zulassen, in so einer blutroten Farbe. Genau, und jetzt gab es da jemand, schon im Jahr 2008, ein Pastor aus Amerika, und der hat herausgefunden, dass im April letzten Jahres, also quasi im Passafest letzten Jahres, dass es dort einen Blutmond geben wird. Also das hat er 2008 herausgefunden. Und jetzt im Nachhinein können wir das so ein bisschen feststellen. Es hat gestimmt. Also am 15. April 2014 war ein Blutmond. Das ist das jüdische Passafest. Dann gab es letztes Jahr das Laubhüttenfest, also das Sukkot, am 9. Oktober. Dort war auch ein Blutmond. Und dann am 4. April diesen Jahres, am Passafest, gab es das auch. Und jetzt ist die große Frage, was passiert am Montag? Da ist nämlich der 28. September und dort ist ja auch wieder ein Blutmond vorausgesagt. Das Spannende an der Sache ist, dass es quasi an diesen vier jüdischen Festen jeweils einen Blutmond gab und dazu ist noch ein Schabbatjahr, Schmita-Jahr, ein Erlassjahr. Und dann hat er festgestellt, dass es dieses Phänomen schon mal gab. Und zwar, das gab es in den Jahren 49 bis 50, als der Staat Israel gegründet wurde. Und dieses Phänomen gab es auch im Sechstageskrieg 1967, 68. Es sind quasi jüdische Feste, die mit diesem Blutmond zusammengekommen sind. Und da ist etwas passiert mit dem jüdischen Volk. Wir wissen jetzt nicht, was Gott vorhat, also keine Ahnung, ich weiß auch nicht, was ich so richtig davon halten soll, aber es gibt dieses Phänomen Blutmond auch in der Bibel, zum Beispiel in der Apostelgeschichte 2, in der Joel-Prophetie, wo verheißen wird, also Petrus predigt nach Pfingsten, und es wird verheißen, dass die Söhne und Töchter den Heiligen Geist empfangen werden, die Knechte und die Alten und so weiter, und alle werden Eindrücke bekommen von Gott, und dort heißt es dann: Und ich will Wunder tun oben am Himmel und Zeichen unten auf Erden, Blut und Feuer und Rauchdampf. Und die Sonne soll in Finsternis und der Mond in Blut verwandelt werden, ehe der große Tag der Offenbarung des Herrn kommt. Und es soll geschehen, wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll gerettet werden. Es gibt also eine Prophetie, wo auch so ein Blutmond vorkommt. Also wir können gespannt sein, ich bin gespannt, was Gott tun will, aber es könnte sein, dass er im Rahmen des jüdischen Volkes was vorhat. Und dann habe ich schon mal ein bisschen nachgeguckt, bei Google kann man das ja nachgucken, was da die Leute so denken drüber. Und manche meinen, es hängt zusammen mit dem Bau des jüdischen Tempels. Der ist ja im Moment nicht vorhanden, es ist ja der Felsenturm auf dem Platz, wo der jüdische Tempel stand. Und 70 nach Christus wurde der alte Tempel ja zerstört. Und es gibt Prophetien, dass ja, wenn eines Tages mal der Antichrist kommen wird, dann wird er diesen Tempel, den es noch nicht gibt, den wird er entweihen. Also es sind spannende Fragen, was da passieren wird. Ich habe keine Ahnung, was passieren wird, was Gott vorhat, aber wir können mal aufmerksam sein. Und es gibt Leute, die haben eine gewisse Angst, das muss man sagen. Aber Jesus sagt, in der Welt habt ihr Angst. Aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Und ich glaube, Gott hat mit uns noch viel vor. Und da will ich heute ein bisschen nachspüren. Der sicherste Ort auf der Welt ist dort, wo wir im Willen Gottes sind. Und ich möchte mit euch gern zwei Bibelstellen anschauen. Einmal ist es die Bibelstelle von Josaphat, 2. Chronik 20. Du hast vorhin erzählt, du hast Chronik schon, bist schon in den Chronikbüchern. Jetzt bin ich hier in 2. Chronik 20. Josaphat ist ein Mann Gottes. Er lebt mit Gott, er ist der König von Juda und er lebt mit Gott und tut, was er sagt. Plötzlich passiert etwas. Plötzlich stehen die Feinde vor der Tür. Es gibt richtig große Probleme. Da steht nicht bloß ein Heer, da stehen mehrere Heere. Und die wollen die Stadt Jerusalem angreifen. Und jetzt ist die Frage, was macht er? Was macht dieser Josaphat? Nachdem er gesehen hat, da stehen die Feinde vor der Tür. Ein Staatsmann würde sagen, wir müssen jetzt eine militärische Mobilmachung machen. Wir müssen jetzt unsere Kräfte zusammenbündeln, wir müssen unser Heer aufstellen, wir müssen jetzt gucken, dass die unser Land und unsere Stadt nicht platt machen. Was macht Josaphat? Josaphat aber fürchtete sich und richtete sein Angesicht darauf, den Herrn zu suchen. Und er ließ in ganz Juda ein Fasten ausrufen. Und Juda kam zusammen, den Herrn zu suchen. Auch aus allen Städten Judas kamen sie, den Herrn zu suchen. Seine Reaktion war, ich muss den Herrn suchen. Und nicht bloß ich allein, sondern das ganze Volk muss den Herrn suchen. Und wir wollen Gott fragen, was er vorhat. Er wollte jetzt nicht in irgendeine Aktivität losbrechen, sondern er wollte Gott fragen. Und das ist was Besonderes. Wenn wir manchmal Probleme haben, dann versuchen wir immer selber irgendwelche Lösungen zu suchen. Aber Gott möchte eigentlich, dass wir ihn suchen, dass wir ihn fragen, was soll ich tun? Gott, was hast du vor mit dem, was jetzt hier passiert? Und dann betet er ein sehr ausführliches Gebet, kann man nachlesen. Und am Ende spricht er so, in uns ist eine kleine Kraft gegen dieses große Heer, das gegen uns kommt. Wir wissen nicht, was wir tun sollen, sondern unsere Augen sehen nach dir. Er ist total ehrlich. Er ist total echt und sagt, wir haben keine Ahnung, was wir tun sollen. Wir haben keine Kraft. Wir wissen nicht, wie es gehen soll. Aber wir wissen, dass der Herr unsere Hilfe ist. Gott ist der Chef. Und das ist bemerkenswert. Gott spricht daraufhin zu einem Mann in diesem, im Volk Juda, der heißt Jahasiel. Ich stelle mir vor, es ist ein junger Mann. Und der Heilige Geist kommt und gibt diesem jungen Mann ein Wort, also ein prophetisches Wort. Und in diesem Wort heißt es, ihr sollt euch nicht fürchten und nicht verzagen vor diesem großen Heer, denn nicht ihr kämpft, sondern Gott. Also keine Angst haben und zu wissen, Gott hat die Regie, Gott kämpft. Morgen sollt ihr gegen sie hinabziehen, wenn sie den Höhenweg von Zitz heraufkommen. Aber nicht nur ihr werdet dabei kämpfen, tretet nur hin und steht und seht die Hilfe des Herrn, der mit euch ist. Morgen zieht ihnen entgegen, der Herr ist mit euch. Die sollen also sich bereit machen, sie sollen losziehen, aber sie sollen nicht kämpfen, sondern sie sollen hinaufziehen, stehen und sehen, zuschauen quasi. Das ist natürlich eine Botschaft. Der Josaphat und sein Volk, die beugen sich vor dem Herrn, nachdem sie dieses Wort gehört haben. Sie fallen nieder und sie reagieren mit Anbetung. Das muss man sich mal vorstellen. Die Feinde stehen vor der Tür und Gott sagt, ihr müsst nicht kämpfen. Und sie fallen nieder und machen Anbetung, machen einen Lobpreisabend. Genau, sie machen einen Lobpreisabend. Sie reagieren mit Anbetung. Sie vertrauen total Gott und sind ihm gehorsam. Und am nächsten Morgen formiert sich die Lobpreisband, also kann man sich vorstellen, die Manu mit der Band, ja, die würde quasi formieren und, diese Band wird vor die Soldaten gestellt. Und sie laufen dann quasi diesen Feinden entgegen. Und dann gibt es hier ein Wort, und das ist sehr bemerkenswert, als sie anfangen, also sie stehen schon bereit und sie fangen an, dann heißt es, als sie anfangen mit Danken und Loben, ließ der Herr einen Hinterhalt kommen über die Ammoniter und Moabiter und die vom Gebirge Seir, die gegen Juda ausgezogen waren, und sie wurden geschlagen. Es stellten sich die Ammoniter und Moabiter gegen die Leute vom Gebirge Seir, um sie auszurotten und zu vertilgen. Und als sie die Leute vom Gebirge Seir alle aufgerieben hatten, kehrte sich einer gegen den anderen und sie wurden einander zum Verderben. Das muss ich mal vorstellen. Die Feinde bekämpfen sich gegenseitig. Die haben quasi den Kampf unter sich angefangen und auch beendet. Also da ist dann nichts mehr übrig zum Schluss gewesen. Gott hat das irgendwie geformt und als die Israeliten dort ankommen, ist alles vorbei. Da ist alles vorbei. Als sie eintreffen, ist die Schlacht vorbei. War das jetzt ein Sieg ohne Kampf? Es war zumindest ein Sieg ohne militärischen Kampf, ohne militärische Macht. Aber der Lobpreis, Lob und Dank, das hat in der geistlichen Welt den Sieg gebracht. Und zum Schluss, oder sie kommen dann hin und haben eine fette Beute und sie ziehen wieder nach Hause mit Lob und Dank und Freude und dieser fetten Beute. Und als Zugabe gibt es noch, dass Gott den Feinden, also einen Schrecken schenkt. Die Feinde haben einen Schrecken vor dem Volk Israel, weil sie merken, dieses Volk ist nicht allein. Dieses Volk wird beschützt von einem mächtigen Gott. Und er gibt ihnen Ruhe und gibt ihnen Schutz. Wenn in unserem Leben Probleme auftauchen, was machen wir dann? Wir sollen beten, genau. Wir sollen Gott suchen, so wie es der Josaphat gemacht hat. Wir dürfen ehrlich sein. Wir dürfen unsere Angst formulieren. Und wir dürfen trotz den schwierigen Situationen ihn anbeten und sein Reden erwarten. Das ist ja wichtig. Wir brauchen so dringend, dass Gott redet, dass er sein prophetisches Wort schenkt. Wir dürfen ihm total vertrauen und tun, was er sagt. Und wir dürfen auch staunen über das, was er tut, über seinen Sieg. Übrigens kann Gott auch Schutz entziehen. Das musste das Volk Israel auch bitter erfahren. Nämlich als sie ungehorsam waren, hat Gott seinen Schutz abgezogen. Und es kam die babylonische Gefangenschaft. Der sicherste Ort auf der Welt ist dort, wo wir im Willen Gottes sind. Und der Josaphat ist echt ein großes Vorbild für uns. Er hat so reagiert, wie es Gottes Wille war. Er hat Gott gesucht. Noch eine zweite Stelle. Die ist euch sehr bekannt. Das ist die Stelle aus dem Neuen Testament mit Jesus und den Jüngern im Sturm. Jesus beauftragt seine Jünger, über den See zu fahren, also eine Bootsfahrt zu machen. Die Jünger gehorchen und machen alles richtig. Die machen alles richtig. Sie tun, was Jesus sagt. Und sie tun es und sie sind 100% im Willen Gottes. Und trotzdem kommt der Sturm und stürzt sie ins Chaos. Sie haben Todesangst und sie wissen nicht ein noch aus. Das ist auch schon mal auch sehr interessant. Sie sind im Willen Gottes und trotzdem kommt das Chaos, kommt die Herausforderung. Manche Leute sagen ja, wer Christ ist, der hat dann keine Probleme mehr. Das stimmt überhaupt nicht. Sondern wichtig ist, dass wir im Willen Gottes sind. Und man muss sich fragen, welche Lektion wollte Jesus, dass seine Jünger lernen? Denn er wusste ja, der Sturm kommt. Er hat sie losgeschickt. Sie waren im Willen Gottes. Jesus hatte was vor mit diesen Jüngern. Und die Jünger sind völlig verzweifelt. Ja, Jesus schläft, also er hat sich zurückgezogen. Aber er ist da. Bloß merken sie überhaupt nichts von seiner Kraft. Er ist irgendwie abgeschaltet, irgendwie gerade nicht wahrnehmbar. Und was machen sie? Sie machen Jesus Vorwürfe. Vorwürfe. Warum kümmert es dich nicht, dass wir untergehen? Du bist ja irgendwie jetzt eingeschlafen. Was soll denn das? Vorwürfe. Wenn wir das jetzt gerade mal vergleichen mit Josaphat, Josaphat hat Probleme vor sich gesehen, die waren richtig groß. Was hat er gemacht? Er hat Gott gesucht. Er hat gefastet. Er hat gebetet. Was machen die Jünger? Sie zweifeln. Sie machen Jesus Vorwürfe, sie haben Angst, sie haben Unglaube. Ich habe vor kurzem einen Apfel gegessen. Und dieser Apfel, der sah ganz lecker aus. Dachte ich, na, das ist ein toller Apfel, da will ich da gleich mal reinbeißen. Und dann habe ich ihn geschält. Und als ich ihn geschält habe, sah er so innen aus. Total verfault, total unappetitlich. Also man hätte sagen können, ja, der von außen her, der ist ein toller Apfel, aber innen drin war der total verfault. Für mich war das ein bisschen ein Bild. Manchmal ist es auch so, das, was so in uns drin ist, das kommt raus. Wenn also so ein fauliges Zeug da in uns drin ist, dann kann es sein, es kommt auch sowas raus. Und bei den Jüngern ist es irgendwie auch so gewesen, die haben diesen Unglauben in ihrem Herzen getragen, die haben Zweifel in ihrem Herzen getragen und plötzlich kommen die Vorwürfe raus. Das, was drin ist, kommt raus. Und das ist natürlich fatal, gell? Also so darf es in unserem Leben nicht aussehen. Unser Leben muss innen genauso viel von der Leuchtkraft unseres Glaubens haben, also innen wie außen. Jesus muss nämlich ins Herz reinkommen. Er muss uns quasi mit seiner Liebe füllen. Und wenn Jesus in uns drin ist, dann kommt Jesus raus. Wenn wir das Vertrauen zu ihm in unserem Herzen tragen, dann kommt es raus. Die Jünger waren in dem Fall keine guten Vorbilder. Sie haben diesen Zweifel in sich getragen und der Zweifel kam raus. Sie konnten irgendwie dieses Vertrauen nicht aufbringen. Manchmal geht es uns auch so. Aber Jesus möchte unser Herz füllen mit seiner Liebe und seinem Vertrauen. Und dann steht Jesus auf, und das ist eine Stelle, die gefällt mir ganz besonders. Jesus steht auf, stellt sich hin in Vollmacht, streckt wahrscheinlich seine Hand so aus und sagt, schweig und verstumme zu diesem mächtigen Sturm. Und augenblicklich ist dieser Sturm zu Ende. Vorher war es laut und war lärmig, und plötzlich war die absolute Stille da. Durch ein Wort. Oder genau, drei Worte. Schweig und verstumme, sagte er. Was ist die Botschaft von dieser Geschichte? Ich habe zwei. Die erste heißt, wenn in unserem Leben Stürme auftauchen oder Ängste da sind, dann dürfen wir wissen, Jesus ist da. Er ist da. Und er hat alle Macht, die größten Stürme zu stillen, denn er ist mächtiger. Und der Wille Gottes ist, dass wir uns ganz nah an ihn halten und ihm total vertrauen. Diese Botschaft ist sehr wichtig, weil in unserem Leben gibt es manchmal viele Stürme. In unserem Land gibt es ungelöste Probleme, da kann man auch sagen, das sind Stürme. Wir dürfen aber wissen, Jesus ist da und er kümmert sich. Und unsere Aufgabe ist, im Gebet dran zu bleiben. Jetzt noch eine zweite Botschaft. Und ich vermute, dass Jesus einfach seine Jünger eine Lektion geben wollte. Er gibt nämlich ein Beispiel, wie sollen sie denn mit den Stürmen umgehen? Erstmal cool bleiben. Und auch die Nähe Jesu suchen und seinen Willen erfragen. Und dann dieses Gebet beten, Herr, gebrauche mich, gebrauche mich. Und jetzt kommt's, dem Sturm gebieten im Namen Jesu. Denn wenn die Jünger bei Jesus sind, dann sind sie in der Jesus-Schule. Und das, was Jesus tut und was wie Jesus glaubt, das sollen sie lernen. Sie lernen, wie man für Kranke betet. Sie lernen, wie man Dämonen austreibt. Und sie sollen auch lernen, vollmächtig zu beten. Und für mich ist das die einzige Erklärung, warum Jesus diese Kritik auch gibt. Warum habt ihr Angst, warum habt ihr keinen Glauben? Weil diese Fragen stellt er ja. Warum habt ihr Angst, warum habt ihr keinen Glauben? Jesus möchte uns dazu führen, dass wir nicht bloß zu Jesus, bei Jesus uns bergen, wobei das super, super toll ist, sondern er möchte auch, dass wir beten in Vollmacht. Sturm, schweig und verstumme. Mir ist das mal passiert, und zwar das war vor vielen Jahren, meine Eltern haben sich gerade gestritten und ich habe das mitgekriegt, ich war im Kinderzimmer, das war schon viele Jahre her, Und dann habe ich gebetet. Dann habe ich gebetet, Jesus, still diesen Sturm. Still diesen Sturm. Komm du jetzt in das Wohnzimmer, wo sie jetzt gerade sind, wo sie sich gerade zoffen. Und still du diesen Sturm im Namen Jesu. Und das dürfen wir wirklich tun. Wir dürfen kommen und sagen, Jesus, zeig dir, was ich tun soll. Und ich möchte mich von dir gebrauchen lassen. Ich möchte diese Vollmacht, die du hast, auch anwenden in meinem Leben. Und wir dürfen auch die Demut, in Demut Ehrfurcht bekommen vor dem, was Gott tut, was Jesus tut und was er auch durch uns tut. Der sicherste Ort auf der Welt ist dort, wo wir im Willen Gottes sind. Und der Wille Gottes für uns ist, dass wir das totale Vertrauen in ihn lernen zu haben. Und dass wir uns ganz hingeben an ihn und dass wir seine Vollmacht erleben. Dass wir uns nicht von der Angst beherrschen lassen, sondern dass wir von seiner Kraft erfüllt sind und eine neue Qualität des Betens erleben. Wie komme ich in den Willen Gottes? Und das ist etwas, was wahrscheinlich auch die Kinder beantworten können. Indem ich mich nämlich in den Armen des Vaters berge, ihm total vertraue und mich ihm hingebe. Das ist der Ort, wo ich im Willen Gottes bin. Deshalb ist es so gut, dass wir heute Abend hier sind, denn wir sind 100% im Willen Gottes, wenn wir ihn anbeten, wenn wir ihn loben. Und dazu kommt eben auch, dass wir ihm gehorchen, dass wir uns von ihm gebrauchen lassen und Vollmacht von ihm empfangen. Der sicherste Ort ist der Ort auf der Welt, wo wir im Willen Gottes sind. Psalm 62 sagt, aber sei nur stille zu Gott, meine Seele, denn er ist meine Hoffnung, er ist mein Fels, meine Hilfe und mein Schutz, dass ich nicht fallen werde. Und jetzt habe ich noch drei Punkte gefunden, die den Schutz Jesu ausdrücken. Der dreifache Schutz Jesu, wobei mir ist vorhin aufgefallen, es gibt eigentlich einen vierfachen, weil die Engel gehören auch noch dazu. Die Engel beschützen uns ja auch, wir reden ja auch vom Schutzengel und ich glaube, das ist nochmal auch ein ganz besonderer Schutz. Aber jetzt der erste Schutz, das Wasser der Taufe. Als der Petrus gepredigt hat an Pfingsten, hat er gesagt auf die Frage, was sollen wir tun? Tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden, so werdet ihr empfangen, die Kraft des Heiligen Geistes, die Gabe des Heiligen Geistes. Wenn wir die Taufe mit dem Glauben ernst nehmen, dann muss man sagen, es wird quasi der Name Jesu über uns geschrieben. Ich gehöre zu Jesus, ich bin sein Eigentum. Er macht seinen Namen auf mich drauf. Und das ist ein ganz besonderer Schutz. Denn wenn wir zu Jesus gehören, dann passt er auf uns auf. Dann sorgt er sich für uns. Ein Vater passt auf seine Kinder auf, eine Mutter passt auf ihre Kinder auf und so tut es auch der himmlische Vater. Das ist ein ganz wichtiger Schutz. Und das hängt mit dem Eigentum zusammen, das wir sind durch Glaube und Taufe. Der zweite Schutz, geht nicht, doch, das Blut. Das Blut Jesu. Das ist für manche vielleicht nicht ganz so vertraut, aber das Blut Jesu, Epheser 1, Vers 7, bringt uns die Erlösung. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut. Und das Blut ist der Schutz, der uns Schutz bietet vor den dunklen Mächten, vor den Machenschaften des Bösen. Das Blut Jesu. Deshalb ist auch Abendmahl so wichtig. Wir nehmen das Blut Jesu in Form von Wein in uns auf. Wie kann dieses Blut Jesu, wie können wir das erleben? Also Abendmahl wäre das eine, aber man könnte sich auch so vorstellen, und ich glaube, die Vorstellung ist auch sehr wichtig, stellen wir uns vor, wir sind unter dem Kreuz Jesu und Jesus hängt da und wir knien uns drunter und wir kriegen so ein paar Tropfen ab. Eine seltsame Vorstellung, aber das ist das, was auch im Alten Testament oft gemacht wird. Das wird mit Blut besprengt und das, was mit Blut besprengt wird, ist heilig und ist geschützt. Wir dürfen uns im Gebet wirklich vor Jesus niederknien, vor sein Kreuz und dürfen dieses Blut empfangen. Denn dieses Blut ist die Kraft gegen die Machenschaften des Bösen. Ein ganz wichtiger Schutz. Und der dritte Schutz ist der Schutz, den der Heilige Geist gibt. Epheser 4, Vers 30. Dort heißt es, ihr seid versiegelt mit dem Heiligen Geist. Wobei der Vers fängt an, betrübt nicht den Heiligen Geist, mit dem ihr versiegelt seid für den Tag der Erlösung. Der Heilige Geist ist nämlich eine Person. Und eine Person kann traurig werden. Wann wird sie traurig? Sie wird dann traurig, wenn Sünde in unserem Leben auftaucht. Ein guter Freund von mir hat es mal so formuliert, wenn du um 10.20 Uhr sündigst, dann solltest du um 10.21 Uhr zu Jesus kommen und um Vergebung bitten. Nichts anbrennen lassen. Also wenn du um 10.20 Uhr sündigst, komm um 10.21 Uhr spätestens zu Jesus und bitte um Vergebung. Denn darüber freut sich der Heilige Geist. Und der Heilige Geist ist eine Versiegelung. Wenn man von einer Versiegelung redet, dann ist etwas umhüllt, geschützt. Es gibt es ja irgendwie bei Zäunen gibt es auch so Versiegelungen oder bei Metallen gibt es auch so Versiegelungen, die dann geschützt werden. Und dann ist das so eine Schutzhülle drumherum. Und so ist es auch mit dem Heiligen Geist. Der Heilige Geist will uns schützen durch seine Kraft. Der dreifache Schutz Jesu, Wasser, Blut, Geist. An sich wäre es total wichtig, dass wir uns regelmäßig, vielleicht sogar täglich unter diesen Schutz stellen, denn unser Glaube ist angefochten in jeder Form. Wir brauchen diesen Schutz, dass wir Eigentum Jesu sind. Wir brauchen diesen Schutz des Blutes und wir brauchen diesen Schutz des Geistes, damit wir bei ihm dranbleiben. Jesus sagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Jesus hat die größte Macht, die es überhaupt gibt. Und das ist so ein großer Trost. Gerade wenn unser Leben so ein bisschen aus den Fugen gerät oder wenn plötzlich die Sorgen groß werden oder die Ängste groß werden, dann dürfen wir wissen, wir haben den mächtigsten Herrn, den es überhaupt gibt. Und er hat die mächtigste Kraft, die es im ganzen Universum gibt. Ich würde euch gerne einladen, dass wir zusammen einen Psalm beten, den Psalm 46. Lasst uns mal aufstehen. Und in diesem Psalm geht es darum, dass Gott unsere Stärke ist und unsere Hilfe. Psalm 46. Lasst uns gemeinsam beten. Gott ist unsere Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in den großen Nöten, die uns getroffen haben. Darum fürchten wir uns nicht, wenngleich die Welt unterginge und die Berge mitten ins Meer senken, wenngleich das Meer wütete und wallte und von seinem Ungestüm die Berge einfielen. Dennoch soll die Stadt Gottes fein lustig bleiben mit ihren Brünnlein, da die heiligen Wohnungen des Höchsten sind. Gott ist bei dir drinnen, darum wird sie fest bleiben. Gott hilft ihr früh am Morgen. Die Heiden müssen verzagen und die Königreiche fallen. Das Erdreich muss vergehen, wenn er sich hören lässt. Der Herr Zebaoth ist mit uns. Der Gott Jakobs ist unser Schutz. Amen. Wir nehmen wieder Platz und ich würde euch einladen zu Gebetsrunden. Und zwar am besten zu Dreiergruppen, Zweier- oder Dreiergruppen. Und ich habe einfach mal kurz aufgeschrieben, was der Inhalt von diesen Gebetsgruppen sein kann. Die Bitte, dass wir in den Willen Gottes hineinkommen, dass wir dieses totale Vertrauen erleben, dass wir diese Hingabe zu Jesus machen können und dass wir diese Vollmacht Jesu empfangen. Dann die Bitte um den Schutz Jesu, den Schutz des Wassers, durch die Taufe, das Blut von Jesus und den Geist, der uns versiegelt. Und dann auch noch die Bitte gegen die Stürme in unserem Leben oder auch in unserem Land. Wir wollen uns die Zeit nehmen jetzt, Dreiergruppen, lasst uns einfach vor Gott kommen und dass wir in diesen Willen hineinkommen, den er für uns vorbereitet hat.